Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Unsere Predigtgeschichte steht im Markus-Evangelium im 2. Kapitel. Ich lese nochmals die ersten Verse der Geschichte und wir werden heute auch in diesem Eingangsteil bleiben. Und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. In wessen Haus? Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie, Anzahl unbekannt, und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und als sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge der Menschen, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, steht nicht wessen Glauben, irgendjemand von denen hat Glauben, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dann folgt die Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten. Darf er vergeben? Darf nur Gott? Jesus sagt: Ich helfe euch mal ein bisschen, dann mache ich den jetzt auch noch gesund, damit ihr glaubt, ich habe ihm vergeben. Die Geschichte endet, und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen. Und alle entsetzten sich und priesen Gott und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Die Predigt hat 3 Punkte. Es ist voll im Haus. Gebracht werden, sich bringen lassen. Deine Sünden sind dir vergeben. Das erste, es ist voll. Ich glaube, wenn man diese Geschichte mitnehmen will, dann muss man das anschauen, wie sich Menschen in Kapernaum sammeln. Sie sammeln sich so, dass sie keinen durchlassen. Wir kennen das ja, wenn ein Mensch mit Behinderung kommt, dann sagt man: Machen wir eine Gasse. Es ist Höflichkeit, Platz zu machen. In dieser Menge hat Höflichkeit keinen Ort, sondern jeder will selber hören und sehen. Man kommt nicht durch. Eine Menge, die so dicht ist, da kommt keiner durch. Wohin wollen sie durchkommen? Wir sind in Kapernaum. Manche von euch waren da. Ein Städtchen direkt mit Seeanstoß am See Genezareth. Man hat vieles wieder ausgegraben, unter anderem das Haus des Petrus. Und geht davon aus, es ist das Haus des Petrus. Das ist eine sehr hohe historische Wahrscheinlichkeit. Wenn wir vorher im Markus-Evangelium lesen, dann lesen wir, dass Jesus im Haus des Petrus zu Besuch war. Ich halte es für sehr naheliegend, dass Jesus wieder im Haus des Petrus ist. Und die Leute hören es, sagen es sich weiter und rums kommen sie und es schließt sich die Menge um dieses Haus. Frage an euch, kennt ihr das, dass ihr etwas unbedingt hören und sehen wollt? So wie die Menschen damals Jesus unbedingt hören und sehen wollten. Gibt's Dinge in meinem Leben, da habe ich mich nicht abhalten lassen, weil ich wollte es hören, ich musste es hören. Es wäre eine gute Möglichkeit, das einander zu sagen. Oder auch heute gibt's Dinge, wo ich sage, ja, das verschiebe ich nicht, sondern da gehe ich hin, weil ich will's unbedingt mitbekommen. Wo Jesus auftaucht, ist es immer so. Die Leute wollen's unbedingt hören, unbedingt ihn sehen. Also was sind das für Orte für mich, wo ich nicht drüber diskutiere, sondern wo ich weiß, wenn es irgend geht, ja. Was macht Jesus denn im Haus? Was ist es denn? Da wird ganz schlicht gesagt, er sagte ihnen das Wort. Kürzer kann man es kaum sagen. Er sagte ihnen das Wort. Was sagt er denn da? Wir haben in der Gute-Nachricht-Übersetzung eine Deutung gehört. Er sagte ihnen die gute Nachricht vom Reich Gottes. Wird schon stimmen. Also die Frage, was ist es genau, was er den Menschen erzählt? Ich würde zustimmen, dass Gott jetzt seine Herrschaft, die er immer schon hatte, bleibend aufrichtet. Und zwar hier in Kapernaum, nicht irgendwo anders. Da, wo er ist, wo Jesus selbst ist. Aber hier steht sehr schlicht, er sagte ihnen das Wort. Mich berührt diese Schlichtheit, dass da kein Theater, keine Inszenierung drumherum ist. Er muss es nicht interessant machen, unterhaltsam machen, als Kirche unterhaltsam sein, sondern so, wie er es sagt und was er den Menschen von Gott zu sagen hat, das reicht, dass sie kommen und dass sie es hören wollen. Ich habe meinen Mann gefragt, ob im Jüdischen etwas mitklingt, wenn man sagt, das Wort sagen. Mein Mann sagt, ja, das Wort ist im Jüdischen und auch im Neuen Testament immer schöpferisch. Es bewirkt etwas. Wo das Wort gesagt wird, da geschieht Neues. Ein Beispiel unter unzähligen, Psalm 33, durch das Wort Jahwes sind die Himmel gemacht. Wenn er spricht, dann geschieht es. Wenn er gebietet, dann steht es da. Das Wort setzt etwas Neues frei. Es geschieht etwas. Johannesevangelium, es ist nichts ohne das Wort gemacht. Und alles, was ist, ist durch das Wort. Anfang des Johannesevangeliums. Also, wenn Jesus das Wort sagt, dann gehen die Leute anders nach Hause, als sie gekommen sind, weil es eine schöpferische Kraft hat. Da wird was neu. Das ist es, was uns als Kirche anvertraut ist, wo wir das Wort sagen, es wird neu. Es wird nicht repariert, sondern Neues entsteht. Das kann man nicht machen. Karl Barth hat gesagt, es ist unverfügbar, die Predigt ist eine Unmöglichkeit, weil das Wort, es ist schöpferisch, aber es ist er selber, der das Wort ist und Neues macht. Keiner von uns, aber es ist uns anvertraut. Das war das Erste. Es ist voll, sie wollen unbedingt etwas hören. Was will ich eigentlich unbedingt? Was hören sie? Das Wort, nicht groß inszeniert, sondern es hat seine Kraft in sich selbst. Zweites, da wird ein gelähmter Mann gebracht. Wer von uns mal im Ausland war, in Afrika, im Nahen Osten, der hat das vielleicht gesehen, wie in ländlichen Regionen Kranke transportiert werden, auch heute noch. Ich war als junge Frau zweimal für längere Zeit in Äthiopien und da gab es das oft, dass Dörfer ja gar nicht durch Autos zu erreichen waren und dann gab es so zwei Baumstämme, zwischen ihnen gespannt ein Tuch, auf dem ein kranker Mensch zugedeckt und seine Freunde tragen ihn, Kilometer um Kilometer bis zur nächsten Gesundheitsstation. So war es auch. Wie viele es sind, die ihn bringen, es steht nicht da. Vier sind es, die ihn tragen und sie kommen nicht durch. Ist nicht behindertenfreundlich das Ganze, wahrscheinlich weil sich viele als behindert empfinden. Die wollen ja alle was, nicht nur der eine. Sie tragen ihn aufs Dach hoch, das wird kein Problem gewesen sein, und beginnen dann ein Loch zu graben. Und das geht sicher nicht in 3 Minuten. Wie ist das in einem vollen Raum? Jesus sieht Menschen an, er spricht mit Menschen, vielleicht berührt er Menschen auch und über dir klopft's und bröckelt's und da fallen die Brocken von oben runter. Bis das Licht einfällt und die Trage mit dem Kranken, wahrscheinlich schwankend und schief, vielleicht auch viel zu schnell, runterrutscht zu Jesus hin. Er wurde gebracht. Der Grund ist klar, er war gelähmt. Ein Gelähmter kann nicht laufen. In vielen Bibelauslegungen heißt es in vielen Predigten, dass seine Freunde stellvertretend für ihn glaubten. Davon steht hier nichts. Es ist völlig offen, wer glaubt. Es interessiert in der Geschichte auch gar nicht. Was interessiert ist, dass es Menschen gibt, die ihn, ob glaubend oder nicht, er wird gewollt haben, vermute ich, dass sie ihn hinbringen, wo er hin muss, nämlich zu Jesus. Gebracht werden. Ich vermute, dass in unserem Leben, wenn wir zurückschauen, das Gebrachtwerden auch eine Rolle spielt. Wer hat mich gebracht, dahin, wo ich hin musste? Als ihr jung wart, die Geschwister, die euch zum Tanzen mitgenommen haben und ihr habt euren Partner da kennengelernt, da wurde man mitgenommen. Vielleicht an bestimmte Orte, die euch nicht zugänglich waren, zur Musik. Vielleicht, dass einer sagt, komm mit, hör mit mir zusammen hin. Und er nimmt euch mit. Meine Mutter hat schon jung eine Ausbildung gemacht, ist eine kinderreiche Familie und hat bei Diakonissen Diätassistentin gelernt. Sie war da 15. Und sie hat mir erzählt, wie naiv sie früher war. Also naiv, einfach ein junges Mädchen. Und dann war da eine Mitauszubildende und sie sagt, durch diese andere junge Frau habe ich etwas von der Welt kennengelernt. Die war so klug. Die hat Dinge so anders gesehen, als ich sie gesehen habe. Bis in ihre 80er erzählt meine Mutter manchmal von der Begegnung mit dieser jungen Frau, die sie mitgenommen hat, in eine Art, Dinge anders zu sehen, anders drüber zu reden. Das heißt mitgenommen werden. Frage also, wo haben wir das erlebt, mitgenommen zu werden? Und wo haben wir es auch vermisst? Ich glaube, das merkt man im Moment gar nicht, dass einen jemand mitnimmt. Ich glaube, dass es was Schlimmes ist, nicht mitgenommen zu werden. Wenn man es doch gebraucht hätte, weil man alleine nicht kann. Wo hat es mir auch gefehlt? Und der Gelähmte, er lässt sich mitnehmen. Gibt es das, dass ich schon mal Nein gesagt habe und dass es mir im Nachhinein schmerzhaft bewusst geworden ist? Ich hätte ja, sie hätten mich ja dahin getragen. Das Mitgenommenwerden ist Teil des Evangeliums. Es ist keine Zusatzleistung. Dass wir einander bringen, dahin, wo es Gutes gibt, ist Teil des Evangeliums. Also lasst uns das tun. Jemandem anderen sagen, darf ich dich mitnehmen? Vielleicht auch mehr als einmal die Frage stellen. Und wenn jemand mich mitnimmt, dann auch, wenn ich es kann, froh darüber sein. Der dritte Punkt, also der erste war, es ist voll. Der zweite, mitgenommen werden, ist Teil des Evangeliums, es gehört dazu. Und das dritte, dir sind deine Sünden vergeben. Da ist also dieser gelähmte Mensch vor ihm und die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich eine andere. Die Erwartungshaltung wird ja wohl sein, der steht jetzt auf und geht los. Und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn wir es ernst nehmen, dass Jesus diesen Menschen nicht veräppelt, dass Jesus auch keinen pädagogischen Weg geht, ja jetzt erstmal das Innere und im nächsten Schritt dann das Äußere, sondern wenn wir davon ausgehen, dass Jesus das Beste gibt, was er zu geben hat. Dir sind deine Sünden vergeben. Wie klingt das? Wenn es auch das Beste für uns ist, dass uns zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist der Punkt, wo etwas neu wird, wo wir neu werden. Wie fühlt sich das an, als ein Mensch zu leben, dem vergeben ist und der es auch weiß, dass ihm vergeben ist? Wie viele unsichtbare Selbstvorwürfe, Anklagen, Einschränkungen, Verkrümmungen, weil ich ja denke, es ist doch nicht gut. Mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Es wäre falsch, das nicht glauben zu wollen. Joshua Henrich hat im letzten Gottesdienst, den ersten, den er bei uns gefeiert hat, vor der Feier des Abendmahls im Eingangsteil des Gottesdienstes eingeladen, vor Gott im Stillen seine Schuld zu sagen. Und er hat euch mit einem Bibelwort zugesprochen, das euch vergeben ist. Es war gut. Ich habe mich gefragt, warum nicht viel öfter. Wir müssen es hören, damit wir es glauben können, dass da sein Kostbarstes an uns gegeben wird. Der Rest von uns wird auch neu werden. Vergebung ist das erste große Neuwerden. Und unser Körper, unsere Hinfälligkeit, es wird auch neu werden. Für die meisten von uns wird es in der Auferstehung von den Toten sein. Einzelne, hier und da, damals wie heute, werden zeichenhaft gesund werden. Das gibt's. Aber das, was Jesus gibt, dir sind deine Sünden vergeben. Es ist neu geworden mit dir. Und der Rest, es kommt alles. Es kommt zu seiner Zeit. Es ist voll. Die Menschen wollen Jesus hören. Er sagt ihnen das Wort. Das Wort ist schöpferisch. Da kann einer nicht kommen, die anderen, sie bringen ihn. Teil des Evangeliums, wir bringen einander. Das Kostbare, was Jesus gibt, der Zuspruch, dir ist vergeben. Damals und euch und mir heute. Amen.